die Sorge und die Nachdenklichkeit, mit der uns in diesem Podcast jede Gesprächspartnerin gegenübergetreten ist, dass da auf einmal so viel Unsicherheit herrscht, das finde ich schon beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Der Staat braucht eben die Zivilgesellschaft, um zu funktionieren? Glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Autokratien uns jeden Tag beweisen, dass das auch ganz gut ohne geht. Ich glaube aber, der Staat braucht die Zivilgesellschaft, um sich zu legitimieren.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
Hallo Michael.
Hallo Viktoria.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, bei der wir nämlich keinen Gast dabei haben, sondern wir wollen mal selber überlegen, was wir bis jetzt eigentlich mitgenommen haben, wohin das führen soll, oder Michael?
Genau, das wollen wir auch mit den Hörerinnen und Hörern nochmal teilen, so als Beobachtung. Zusätzlich ist natürlich dieses Gespräch zwischen uns beiden auch eine Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer, nochmal mit uns auch am Ende dann zu teilen, was für weitere Themen mit Blick auf Zivilgesellschaft Sie denn interessieren würden, die Ihnen wichtig
wären.
Guter
Punkt.
Aber Viktoria, als erstes vielleicht nochmal, warum machen wir das eigentlich?
Es ist, wie wir zunehmend feststellen, auch extrem wichtig, was wir hier machen. Vielleicht muss ich da so ein bisschen erzählen. Also ich habe mit meiner Familie, wir gehen jedes Jahr vor Weihnachten einen Christbaum schlagen. Und da kam Weihnachten 25 ein interessantes Gespräch auf. Da fragte einer, wer von euch hat eigentlich ein Ehrenamt? Und die eine hat gesagt, sie ist Schulweghelferin. Der nächste hat gesagt, Schatzmeister in einem großen Verein, und der nächste hat gesagt Elternsprecher, und der nächste hat gesagt Wahlhelfer. Und dann hat einer gesagt, das sind doch zum Teil überhaupt gar keine Ehrenämter. Und wir haben festgestellt, so richtig die Definition von Ehrenamt, die kannten wir alle nicht. Da war dann auch Uneinigkeit, ob das, was man für sich selber tut, beziehungsweise für seine Kinder, ob Schulweghelfer und Elternsprecher, ob das eigentlich ein Ehrenamt ist. Und das habe ich dann so irgendwie wieder vergessen. Und dann kamen die 551 Fragen, die die CSU, CDU da im Bundestag gestellt hat, eigentlich kurz vor der Wahl, die dann nach der Wahl, Bundestagswahl hochgeploppt sind. Und plötzlich gab es so super viele Leute, die gesagt haben, man muss jetzt mal diesen ganzen NGOs auf die Finger klopfen. Ich habe gedacht, so, was ist denn jetzt an der Zivilgesellschaft falsch? Ist doch schön, wenn sich die Leute da irgendwie engagieren. Dann kam so eine andere Stimme in mir hoch, die gesagt hat, vielleicht hat sich die Zivilgesellschaft aber auch zu lange darauf verlassen, dass ihre Rolle so selbstverständlich ist. Und klar wurde irgendwie, dass in dieser ganzen Diskussion die Fakten fehlen. Es war also wie beim Christbaumschlagen, so richtig wusste keiner, was ein Ehrenamt ist. Und diesmal so richtig wusste keiner, was ein NGO ist. So richtig wusste niemand, was Zivilgesellschaft ist, aber denen auf die Finger schauen, das war auf jeden Fall mal irgendwie hoch im Kurs. So sind wir dann ja eigentlich zusammengekommen und haben gesagt, ja, lass uns mal diese Zivilgesellschaft erklären. Ja? Lass, oder?
Ja.
Wie würdest du das?
Ja, nee, das ist auf jeden Fall so gewesen. Ne? Und ich denke, über die 551 Fragen, über die Bundestagswahl bis hin zu heute, ich glaube, das ist schon das, was unsere Motivation ja auch am Ende geprägt hat. Ne? Weil, also als jemand, der schon jetzt wirklich fast 25 Jahre in diesem Sektor arbeitet und sich mit Zivilgesellschaft befasst, dass ich einfach immer wieder erstaunt war, wie wenig die Menschen dann einfach wissen. Ne? Und es bleibt ja dabei, dass auch einige der Zahlen, die wir in unserem Podcast aufbereitet haben, von den 680.000 NGOs, die es oder gemeinnützigen Organisationen, die es in Deutschland gibt, bis dazu, dass die Caritas der größte Arbeitgeber nach dem Staat ist in Deutschland. Das sind alles so Dinge, wo ich immer den Eindruck habe, das wissen die Leute halt gar nicht. Wir führen im Moment eine sehr, sehr kritische Diskussion, oder es wird in der Politik vor allem eine sehr kritische Diskussion über Zivilgesellschaft geführt, die aber sich dann teilweise auch sehr fokussiert auf bestimmte NGOs, auf bestimmte Themen. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, nochmal darüber zu informieren, was denn das eigentlich ist, diese Zivilgesellschaft, wie vielfältig die ist, aber auch natürlich, ne, mit Blick auf Neutralitätsgebot, dass ein Neutralitätsgebot hat zum Beispiel auch nicht bedeutet, so wie wir es ja auch mit Herrn Professor Unger besprochen haben oder von ihm gehört haben, dass ein Neutralitätsgebot nicht bedeutet, dass man sich überhaupt nicht dazu äußern darf, was in der Politik passiert, sondern dass das eben eine Neutralität gegenüber Parteipolitik ist, aber nicht eben gegenüber gesellschaftlichen Fragen und Werten an sich. Und das finde ich schon auch nochmal einen wichtigen Punkt.
Ich bin nicht so tief drin wie du in dieser ganzen Materie. Ich bin seit vielen Jahren Stiftungsrätin bei der Mäzenater Stiftung, also im Think Tank zur Zivilgesellschaft. Aber an sich bin ich Journalistin und für mich war ganz schön viel Neues irgendwie auch dabei. Und wie wir jetzt auch an manchen Hörerzahlen dann gesehen haben, ich glaube auch die Zivilgesellschaft, der fehlt zum Teil, fehlen die Argumente oder da herrscht so viel Unsicherheit, ja. Ich glaube, dass wir dazu schon einen Beitrag leisten konnten auch.
Gibt es da denn Sachen, die dich auch überrascht haben? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, also die Caritas da als größter Arbeitgeber nach dem Staat, das hat mich umgehauen eigentlich. Finde ich nach wie vor unglaublich beeindruckend. Was mich aber wirklich auch extrem beeindruckt, ist, glaube ich, diese Innovationskraft. Ja. Also, dass die Zivilgesellschaft irgendwie Dinge entdeckt und manchmal schneller als der Staat. Ja, und sagt, da muss man doch was tun und dann tut, ja, und vielleicht sogar auf den Staat zugeht und sagt, du könntest doch und der Staat sagt, weiß nicht und so, dass sie dann auch schneller sind und das irgendwie da Geld in die Hand nehmen und Dinge entwickeln, von denen man heute sagt, warum macht denn das eigentlich nicht der Staat? Ja, weil der Staat vielleicht nicht auf die Idee kam oder nicht das Geld im entscheidenden Moment in die Hand nehmen wollte oder nicht den Drive hatte oder die Wendigkeit oder ja.
Genau, und was mich überrascht hat, ist halt schon, bei mir geht das eher einher mit dem, was mich auch erschreckt hat. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich die Sorge, mit der uns und die Nachdenklichkeit, mit der uns bisher in diesem Podcast jede Gesprächspartnerin gegenübergetreten ist, das ist schon etwas, was ich auch sehr bedenklich finde. Ne? Also wenn man wirklich davon ausgeht, dass Zivilgesellschaft der Ort ist, also ein vorpolitischer Raum ist, wo wir auch Dinge aushandeln, bis sie dann parteipolitisch ankommen in Diskussionen, dass da auf einmal so viel Unsicherheit herrscht, das finde ich schon beunruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mich tatsächlich auch nachdenklich und treibt mich eigentlich auch an zu sagen, hier muss man noch weiter informieren, hier muss man sozusagen noch weitere Türen öffnen, weil das wird natürlich sehr, sehr klar, dass wir mit unserem Podcast in der Zukunft vielleicht auch noch ganz andere Themen angehen müssen. Also ich merke, wir haben ja schon darüber gesprochen, so diese Frage, nochmal, was ist eigentlich die ökonomische Bedeutung dieser Zivilgesellschaft? Aber wir haben ja auch noch gar nicht in die Tiefe reingeguckt, was bedeutet diese Zivilgesellschaft auch mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund, also mit unterschiedlichsten Hintergründen in unserer Gesellschaft, also da auch hinzugucken. Also da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge, was wir besser verstehen sollten, damit eben tatsächlich dann auch mal klar wird, dass eben diese Zivilgesellschaft auch zentral ist, um eben den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch zu sichern.
Ja, Krise, Kriege. Also was ich auch innerhalb dieses letzten Jahres irgendwie beeindruckend fand, zuzuschauen, war dieses, da werden also 551 Fragen gestellt, die natürlich flankiert sind, immer mal wieder von der AfD, die auch ähnliche Anfragen stellt oder tiefergehende auch, was daraus wird, ja, dass das eben nicht nur Fragen sind, bei denen es darum geht, einen Erkenntnisgewinn zu haben, sondern dass diese Fragen auch delegitimieren und dass dann auch Taten folgen, ja, also diesen Worten. Und dass dann tatsächlich Geld gestrichen wird und in Frage gestellt wird, die Finanzierung. Und dass aber auch Handgreiflichkeiten folgen, ja, Bedrohungen von Akteuren der Zivilgesellschaft. Ja. Das ist schon, ja, hat mich beeindruckt.
Ja, und ist auch bedenklich, ne? Und bei allem, was wir hier tun, muss man das halt auch immer wieder nochmal im Blick haben. Manchmal ist es auch sehr komfortabel, in so einem Aufnahmestudio zu sitzen und über solche Dinge zu diskutieren. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die auf der Straße beziehungsweise in soziokulturellen Einrichtungen oder auch in Sportvereinen, wie wir jetzt auch gelernt haben, oder in der Freiwilligen Feuerwehr sich Diskussionen zu stellen, die teilweise eben leider eben nicht mehr nur einfach Diskussionen sind, sondern manchmal auch Handgreiflichkeiten und nicht nur Handgreiflichkeiten, sondern tatsächlich Gewalt. Das ist auch etwas, was mich nachdenklich macht, beziehungsweise auch beunruhigt. Das kommt aber einher mit der Frage, die uns ja ganz häufig gestellt worden ist, Victoria, die du vielleicht nochmal beantworten kannst. Warum heißt dieses Format eigentlich die NGO-Debatte?
Das stimmt. Da gab es auch Kritiker, die gesagt haben, wenn es um Begegnung und Verständnis geht und in einer Debatte gibt es keine Annäherung. Ja, also letztlich haben wir das ja so genannt, weil Zivilgesellschaft inzwischen mit NGO gleichgesetzt wird, auch wenn das streng genommen ja Non-Governmental Organization heißt, also Nichtregierungsorganisation. Und da gibt es eigentlich eine ganz strenge Definition, das ist nicht die ganze Zivilgesellschaft, aber so werden sie nun mal genannt und deswegen war es irgendwie klar, wir müssen da mit NGO auch auftreten. Und Debatte, weil diese, das ist eine Debatte, die geführt wird gerade. Und die greifen wir auf und in diese sehr emotionale Debatte schalten wir uns ja letztlich mit Fakten ein.
Und ich würde ja auch am Ende hoffen, dass wir mit den Fakten, die wir liefern, mit den Meinungen, mit den Eindrücken, die Menschen nochmal eben besser in die Diskussion gehen können. Vor allem auch mit nochmal mehr Sachlichkeit. Ne? Mhm. Was ist denn für dich eigentlich so der rote Faden gewesen jetzt in all diesen Folgen, die wir so erlebt haben?
Ja, also die Frage, die über allem steht, ist natürlich, brauchen Staat und Demokratie Zivilgesellschaft? Eigentlich, wir haben eine ganze Folge dieser Sache gewidmet, aber eigentlich ist der ganze Podcast ist dieser Frage gewidmet. Ja klar, brauchen Staat und Demokratie Zivilgesellschaft und das auch nicht als Ersatz für Dinge, die der Staat macht, sondern als Ergänzung oder für Dinge, die die Wirtschaft macht. Ja, sondern es ist einfach eine sehr sinnvolle Ergänzung. Demokratie wird ja im Kleinen geübt, ja. Jede Vorstandssitzung, jeder, der mal bei einer Vereinssitzung war, weiß, dass man sich da in Demokratie übt. Jeder, der auf einer Schulveranstaltung entscheiden musste, was aufs Buffet kommt, weiß, dass man da Demokratie übt und dass die Mehrheit halt dann entscheidet, ja.
Diese Sektoren stehen halt auch nebeneinander, ne? Und ohne dieses Miteinander, und das ist dann das für mich was Zentrale, ohne das Miteinander von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft würde halt unsere Gesellschaft auch nicht funktionieren. In vielen Bereichen wären solche Dinge wie Pflege, aber auch wie Bildung nicht möglich, wenn es nicht auch Zivilgesellschaft geben würde, die aber natürlich dann mit den anderen Sektoren in unserer Gesellschaft auch interagiert. Was mir da immer noch geblieben ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da merke ich immer mehr, auch je mehr ich lese, wie sehr ich mich schon fast abarbeite an dieser Dualität, die da immer reingebracht wird, dass es eine dienende und eine kritisierende Zivilgesellschaft gibt, wo ich einfach persönlich merke, das finde ich eine sehr schwierige Zuordnung in der Zivilgesellschaft, weil auch eine freiwillige Feuerwehr kann kritisch sein gegenüber Entwicklungen in der Gesellschaft beziehungsweise in der Kommune, in der sie unterwegs sind. Und genauso kann eine Klimaorganisation wie die, mit der wir hier gesprochen haben, CO2 Online, sehr, sehr viel Hilfreiches tun und dienend sein, weil sie Daten liefert um bestimmte Entscheidungen. Also da hadere ich und da merke ich immer wieder, da sollten wir alle viel, viel vorsichtiger sein. Und da würde ich mir tatsächlich auch am Ende von der Politik wünschen, dass man da viel vorsichtiger ist. Da ist es sehr, sehr schwierig, immer von Schwarz und Weiß zu sprechen. Und so wird es im Moment im Diskurs manchmal dargestellt, dass es da in diesem ganzen Feld immer auch schwierigere Organisationen gibt und auch kompliziertere Themen, die auch sicherlich dann an der einen oder anderen Stelle viel politischere sind. Das ist klar, aber so eine Gesamttabuisierung oder eine Gegeneinander aufstellen von Zivilgesellschaft, das ist auch so etwas, was mich, glaube ich, beunruhigt.
Ja, ja, ich habe auch schon in vergangenen Folgen gemerkt, das ist was, was dich durchaus, also nicht nur die Politik gerade beschäftigt, sondern dich auch.
Auf jeden Fall.
Ich wollte noch mal kurz auf den Punkt zurück. Und zwar hast du gesagt, der Staat braucht eben diese drei Bereiche, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, um zu funktionieren. Glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Autokratien uns jeden Tag beweisen, dass das auch ganz gut ohne geht. Ich glaube aber, der Staat braucht die Zivilgesellschaft, um sich zu legitimieren. Ein demokratischer Staat ist einfach auf Zustimmung auch angewiesen, ja. Und da braucht es Orte, wo das geübt wird. Damit sind wir wieder bei den kleinen Mitgliederversammlungen im Verein. Und wo eben Sachen hinterfragt werden und erneuert werden.
Auf jeden Fall.
So, was haben
was
wir denn
nimmst
noch?
Du denn mit?
Ja.
Ja, wollte ich sagen. Was nimmst du denn mit aus dem Gespräch? Also für mich ist da, also das eine haben wir, glaube ich, schon viel drüber gesprochen. Das eine ist für mich ist dieses Thema der großen Verunsicherung, die sicherlich so auch sich wirklich erst in den letzten 12, 24 Monaten entwickelt hat in unserer Gesellschaft mit Blick auf Zivilgesellschaft. Und das finde ich bedauerlich und schwierig, weil Zivilgesellschaft einfach viele Dinge leistet in dieser Gesellschaft, auf die man auch sehr wohl auch als Gesellschaft stolz sein kann. Also das ist so etwas, das macht mich auch wieder mal nachdenklich. Ja. In dem Gespräch, was wir ja eben mit dem Juristen geführt haben, ist so diese Frage des Gemeinnützigkeitsrechts. Und wie kann man eigentlich auch so ein Gemeinnützigkeitsrecht, müsste man das nicht, so wie man im Moment auch diskutiert, wie man Landesverfassungen oder das Grundgesetz nochmal besser, wenn man so will, demokratiesichernd absichert, da auch nochmal so hinguckt, wie man das auch bei dem Gemeinnützigkeitsrecht machen kann, Schutz für die Zivilgesellschaft damit einzubringen. Also das fände ich zumindest mal eine lohnende Diskussion und da genauer hinzugucken. Wie ist bei dir?
Ja, also die politische Neutralität, dass die oft missverstanden wird oder ja missbraucht wird vielleicht auch zu in Teilen. Gerade das ist irgendwie hängen geblieben. Nach meinem Verständnis stehen Staat und Zivilgesellschaft einfach auch in einem Spannungsverhältnis, also einem gewollten Spannungsverhältnis. Ja. Die Akteure, mit denen wir gesprochen haben, dass die immer so einen Wunsch hatten nach einer stärkeren Vernetzung auch. Ja. Das ist wahrscheinlich der Verunsicherung geschuldet auch. Ja.
Ja.
Und so hat so eine Krise vielleicht auch was Gutes, ja. Also dass wenn die Zivilgesellschaft da zusammenrückt und ja. Sich überlegt, ich meine, vielleicht hat sie sich in Teilen auch zu bequem gemacht, ja. Da sind wir bei der Frage nach der Finanzierung, ja, die ja auch immer wieder aufkam. Inwiefern ja. Hat sie sich da so gemütlich eingerichtet und an so einen Tropf begeben? Ja?
Genau, das ist sicherlich, das ist natürlich ein Thema, was ich in meiner Arbeit oder in der Arbeit bei WilderSense natürlich immer wieder sehe, was sind denn eigentlich am Ende die Finanzierungsmodelle von gemeinnützigen Organisationen? Und ist es am Ende dann sinnvoll, dass manche gemeinnützige Organisationen zu 90% von öffentlicher Finanzierung abhängen. Ne? Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle und am Ende wissen wir mittlerweile auch, dass im Schnitt, wenn man sich das bei Civis anguckt oder sowas, dann haben wir ja eine Situation, dass der Prozentsatz A der gemeinnützigen Organisationen, die überhaupt öffentliches Geld bekommen, viel geringer ist, als das dann immer in diesen Diskursen so erscheint. Und parallel dazu es dann auch gar nicht so viele Organisationen gibt, die wirklich fast komplett abhängig sind von öffentlicher Finanzierung. Und was ist denn der gesamte Finanzierungsmix? Ne? Also das sieht man ja immer wieder, ne? Dass nämlich am Ende viele gemeinnützige Organisationen natürlich auch ein Geschäftsmodell haben im Blick von einer Dienstleistung oder dass auch Mitgliedsbeiträge eine solche Organisation tragen oder dass man eben auch nochmal ein anderes Fundraising gegenüber Stiftungen betreibt oder anderen eben Privatpersonen. Also diese Vielfalt auch immer wieder deutlich zu machen, das glaube ich auch nochmal, das wäre auch nochmal für mich neben dem Gespräch, was wir mit Larissa vom Fundraising-Verband geführt haben, immer wieder da nochmal reinzugucken, was ist denn da noch alles drin, ja, und wie passiert das denn eigentlich, ne? Und wie funktioniert das eigentlich auch, ne? Weil auch da habe ich den Eindruck, dass viele in unserer Gesellschaft gar nicht genau verstehen, wie eigentlich diese Finanzierungsmechanismen in der Zivilgesellschaft funktionieren.
Also was wir ja irgendwie auch unterwegs gelernt haben, ist, dass ein Teil von dem Geld, was in die Organisationen fließt, also von dem Steuergeld, dass das ja auch wieder zurückkommt.
Ja.
Das fand ich auch einen interessanten Aspekt.
Was meinst du denn jetzt mal rückblickend drauf zu gucken auf die, auf all diese Folgen und auf all diese wirklich spannenden und auch lebendigen Gespräche, die wir geführt haben? Wie belastbar ist denn die Zivilgesellschaft im Moment aus deiner Sicht?
Puh, also grundsätzlich ist sie natürlich, also ich meine so die Großen, die stehen gut da, die sind schon belastbar, ich weiß nicht. Ich mache mir weniger Sorgen, glaube ich, um die Zivilgesellschaft als um die Demokratie. Wenn Teile der Zivilgesellschaft sterben, dann stirbt halt auch ein Stück Demokratie.
Nee, klar.
Wie schaut es bei dir aus?
Also ich glaube, das macht mir auch so Sorgen natürlich, dass es hier am Ende immer auch um die Frage des Verhältnisses geht von Staat und Zivilgesellschaft, ja, beziehungsweise welche Rolle am Ende die Zivilgesellschaft in unserer Demokratie spielt. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch ganz viel Ermutigendes gehört. Du hast es vorhin ja schon betont, so diese Innovationskraft. Also wir werden viele Themen nicht lösen können, wenn wir nicht auch soziale Innovationen voranbringen in der Pflege, überhaupt im Gesundheitsbereich, aber auch in der Bildung, aber eben auch im Bereich des Demokratielernens oder im Naturschutz. Und da diese Innovationen kommen halt zu einem ganz großen Teil auch aus der Zivilgesellschaft, ne? Und das finde ich schon nochmal auch ein ermutigender Punkt. Und die Menschen, die wir getroffen haben bisher in unseren Gesprächen, sind am Ende alles Optimisten, ja. Ja, und alles Leute, die auch nach vorne gucken und die da mit Energie unterwegs sind. Und das fand ich schon nochmal wirklich gut.
Ja, ich glaube, ich finde, die Zivilgesellschaft hat ja auch was sehr Findiges. Ja? Die ist einfallsreich, wendig, findig. Die hat einen unglaublichen Zusammenhalt. Also deswegen, also die Debatte muss halt mit Fakten geführt werden, ja. Also vielleicht muss da sich etwas neu zusammenruckeln und vielleicht muss man auf manche Dinge mal draufschauen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, ja. aber in ihr steckt halt unglaublich viel. Ja. Vielfalt.
Genau, und vielleicht immer wieder diese Erinnerung einfach an Größe, ne, beziehungsweise an diese beeindruckenden Zahlen. Ne, dieses ein Drittel der Bevölkerung engagieren sich in einem Sportverein in Deutschland. Oder der ADAC hat 22 Millionen Mitglieder und der zweitgrößte Verein, der Deutsche Alpenverein, hat, glaube ich, 17 Millionen Mitglieder. Ja. Und das, was wir auch gelernt haben von dem Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern, dass 90% des Bevölkerungsschutzes ehrenamtlich sind in diesem Land. Ja. Also das sind ja alles Dinge, das kann man ja auch nicht einfach mal so zur Seite wischen. Von daher, das finde ich immer wieder auch nochmal wichtig zu erinnern daran.
Ja, aber weißt du, was mich da so beschäftigt? Warum wird denn das Ganze dann als linkes Thema wahrgenommen? Ja, das ist ja nicht eine Seite der Bevölkerung quasi oder ein, ja?
Genau.
Wie kommt das?
Da scheint gerade eben durch Polarisierung und bestimmte Narrative wird immer wieder zur Seite gestellt, wie groß am Ende diese Zivilgesellschaft ist und dass am Ende die Vielfalt dieser Zivilgesellschaft zählt. Bei mir wächst immer mehr den Eindruck, dass damit mit bestimmten politischen Werten ein Filter angesetzt wird, der eben dazu führt, dass ein großer Teil der Zivilgesellschaft sich für den Moment wirklich in die Ecke gedrängt fühlt. Von der Politik, und jetzt in dem Fall rede ich gar nicht immer nur von der extremen Politik von rechts, sondern ich rede generell von der Politik und auch die demokratischen Kräfte, da im Moment Zivilgesellschaft so ein bisschen in die Ecke stellen. Und das ist, finde ich, hochgradig schwierig und das geht einher mit dem, was mich beunruhigt.
Das wächst so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft rein, sozusagen.
No, und es bleibt dabei trotzdem, ne, natürlich ist es auch legitim, kritisch zu sein und über die Rolle von NGOs zu diskutieren. Und da würde ich mir aber auch wünschen, dass wir das dann eben zu bestimmten Themen auch tun und es nicht in Pauschalisierungen tun. Ne? Damit geht halt einher die Beobachtung, die wir ja auch immer wieder schon geteilt haben in Gesprächen, die wir jenseits des Studios hatten, dass da auch irgendwie sich ein politischer Machtkampf im Moment zum Ausdruck kommt, dass die Zivilgesellschaft tatsächlich eine Plattform ist, ja, im Moment zu einer sehr übertriebenen Dramatisierung, ja, weil werden Schlussfolgerungen getätigt, die man eben nicht so pauschal einfach machen kann. Es wäre besser, hier wirklich sehr konkret zu diskutieren, sehr spezifisch zu diskutieren und damit auch sachlicher zu diskutieren.
Interessant, gell? Diese übertriebene Dramatisierung, die kommt, das ist ja so ein Argument, was von beiden Seiten kommt irgendwie, ja. Also diese Debatte wird irgendwie total unterschiedlich, ja, irgendwie gelesen und doch irgendwie gleich, ja. Also letztlich geht es um die Legitimität.
Genau, und das ist, glaube ich, wir handeln, glaube ich, gerade die Legitimität von Zivilgesellschaft nochmal neu aus. Und das ist schon bemerkenswert, was da gerade passiert. Und das muss man natürlich dann auch im Licht von größeren Diskursen sehen, wo man auch international, was passiert da gerade in den USA oder was passiert in anderen europäischen Ländern, da nochmal, also da gibt es dann schon auch bei allen unterschiedlichen nationalen Kontexten gibt es schon natürlich auch Parallelen. Und auch das ist sicherlich etwas, was wir uns vielleicht in Zukunft nochmal genauer angucken sollten.
Ja. Das ist ja überall so ein bisschen auch diese Emotionen, die Argumente und Fakten ersetzen, was das dann heißt für die Zivilgesellschaft. Ja.
Was würdest du dir denn in Zukunft gerne noch angucken? Worüber würdest du gerne noch reden in diesem Podcast?
Ich würde ja wahnsinnig gerne, mich würde ja interessieren, die AfD hat ja eine neue Stelle geschaffen im Bundestag zur NGO-Aufklärung. Und ich wüsste gerne, was ist das Ziel? Ja, wo soll das hinführen? Das fände ich wirklich spannend, weil ja, über diesen großen Elefanten im Raum haben wir jetzt irgendwie oft gesprochen.
Mich würde vor allem tatsächlich die migrantische Perspektive nochmal sehr interessieren mit Blick auf Zivilgesellschaft. Mhm. Und dann natürlich auch nochmal jüngere Stimmen, ne? Also von jüngeren Menschen, wie die das eigentlich sehen und wie die da ihre Rolle verstehen.
Der Sicherheitsaspekt, die ökonomische Rolle, ich glaube, wir können noch ein bisschen was erzählen. Ja, also ich meine, da können uns die Hörer auch nochmal helfen und uns sagen, Ideen bringen. Ja, also da finde ich, sind wir ganz offen, weil die Zivilgesellschaft ist so vielfältig, da haben wir längst nicht alles im Blick wahrscheinlich. Ja. Aber ich finde, wir haben jetzt schon bis jetzt, um mal so einen kleinen Rückblick nochmal zu machen, eine ganz ordentliche Wissensbibliothek geschaffen. Ja, ich glaube, dass wir durch diese drei Argumente am Ende da auch immer irgendwie nochmal so eine kleine Zusammenfassung gebracht haben, eine Gesprächsplattform geschaffen haben. Und inzwischen melden sich die Menschen ja auch selbst bei uns. Das ist eigentlich, finde ich, ein gutes Zeichen, dass man da so was angestoßen hat in ein Gespräch.
Mir wäre nochmal wichtig, wir ändern jetzt so ein bisschen den Rhythmus. Wir gehen von alle zwei Wochen erstmal auf einmal im Monat. Und dann arbeiten wir ja auch daran, wie man weitermachen kann, wie natürlich auch so ein Podcast weiter finanziert werden kann. Und da gilt es auch nochmal ein großes Dankeschön eben an die Bosch-Stiftung und an die Schöpflin-Stiftung zu sagen, die uns das jetzt hier in der ersten Runde sozusagen ermöglicht haben. Und dann gucken wir mal, wie es da auch weitergeht.
Auf jeden Fall.
Und dann kommt es, da reden wir ja die ganze Zeit darüber immer wieder, wie wir aus der Blase nochmal mehr herauskommen, ne? Weil wir merken natürlich auch, also wir kriegen relativ, du kriegst ja auch, wir kriegen beide relativ konstruktives, manchmal kritisches und manchmal aber auch wirklich positives Feedback und beides ist super zu dem Podcast. Dass wir aber natürlich häufig schon immer noch in unserer eigenen Nische unterwegs sind. Und es wäre schon super, wenn eben insbesondere diese Informationsidee zur Zivilgesellschaft, wenn sich da der Podcast natürlich auch nochmal ein bisschen weiter verbreiten würde. Aber ich glaube, auch da sind wir, glaube ich, im Moment auf einem ganz guten Weg.
Mhm. Michael?
Ja?
Du stellst jedem unserer Gäste immer so eine schöne persönliche Frage zum Schluss.
Ja.
Und ich freue mich total, dass ich das heute mal übernehmen kann. Und zwar darf ich dir die Frage stellen, wo bist du denn erstmals mit Zivilgesellschaft in Berührung gekommen?
Das ist, also bei mir hat das zwei Ebenen. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf im Münsterland. Und da war das auf jeden Fall auf der einen Seite eben Kirche und in der Jugendgruppe der Kirche. Und auf der anderen Seite war es sicherlich Sportverein, dass ich eben sehr lange Judo gemacht habe. Das ist sicherlich der andere Bereich, wo ich dann aber eben auch mehr gemacht habe als nur Sport, sondern mich auch in den Vereinsstrukturen eben sehr stark engagiert habe. Und ich glaube, das sind so meine beiden Berührungspunkte, wie das mal losgelegt hat. Wie war es bei dir, Victoria?
Ja, also ich denke, dass ich zusammen mit anderen Kindern im Wald Müll eingesammelt habe. Ich glaube, ganz platt, das hatten wir auch schon in einer anderen Folge. Ich glaube, Larissa Probst hat das auch erzählt mit dem Mülleinsammeln im Wald.
Ja.
Aber da gibt's bei mir wahrscheinlich noch eine zweite Ebene. Und die ist vielmehr an den Begriff Zivilgesellschaft gekoppelt. Ja. Also ich bin ja Stiftungsrätin beim Mäzenat, bei der Mäzenaterstiftung. Und die wurde zwar erst 2010 gegründet, aber die hat eine Vorgeschichte, weil mein Vater schon sehr, sehr lange, der diese Stiftung gegründet hat, sehr, sehr lange in diesem Bereich schon aktiv ist. Und wenn andere Kinder erzählen konnten in der Schule, mein Vater ist Anwalt, meiner arbeitet in der Bäckerei, meiner ist Landwirt oder Bauer, musste ich immer schon erklären, was Zivilgesellschaft ist, was Philanthropie ist, was der dritte Sektor ist.
Okay.
Und ich denke, das hat mich geprägt und letztlich ist das genau das, was wir beide hier machen. Ich erkläre mein Leben lang Zivilgesellschaft und jetzt auch in diesem Podcast.
Ja. Für die Zukunft nochmal die Einladung an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr noch Stimmen habt, die ihr hier hören wollt in diesem Podcast, gebt uns bitte ein Signal. Und ja, ich bin auch gespannt, was das Feedback zu unserer Reflexion zu dem ist, was wir in den letzten 6 Monaten so alles gehört haben. Und ich danke dir auch nochmal, Victoria, für diese Reise bisher.
Ja, du, danke dir.
Ja, und heute mal ohne Facts für den Küchentisch.
Heute ohne Facts für den Küchentisch?
Ja.
Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, dann wieder mit einem Gast. Helft uns gerne, diesen Podcast bekannter zu machen. Kommentiert, abonniert und liked. Bis zum nächsten Mal, lieber Hörer. Bis zum nächsten Mal, lieber Michael.
Tschüss. Ciao, ciao.
Das war die NGO-Debatte. Eine Produktion der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept Viktoria Strachwitz und Michael Seberich. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Schöpflin-Stiftung.